Schlaulicht macht schlau.
Genau.
Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil das Schlaulicht schlau macht.
Das Schlaulicht.
Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
Und diesmal wird es total unrealistisch.
Denn hier aus? Man kann sich ja kaum noch auf den Platz setzen. Überall liegen diese Comics rum. Mensch, Emil, was soll denn der Quatsch?
Oh, der neue Captain America. Wir waren da fantastisch.
Also, ich finde das super. Wenn ich durchs Haus gehe, kann ich an jeder Ecke, wirklich jeder Ecke, kann ich mich hinsetzen und Comics lesen. Ist das schön.
Ja. Und man rutscht überall drauf aus und fällt drüber. Ich weiß,
das ist für alte Leute nichts. Aber wie gesagt, ich kann an jeder Stelle des Hauses kann ich Comics lesen. Das finde ich gut.
Ja, was mich aber wundert, an jeder Stelle. Ja, und was mir auch schon aufgefallen ist, selbst auf der Toilette.
Emil, was machst du mit den Comics auf dem Klo?
Aufs Klo, da geht man doch hin zum Lesen, oder nicht?
Stimmt.
Hast du gesagt, Papa?
Das war, hab ich gesagt, ist auch so, yo. So, aber, ne, trotzdem, die Comics müssen jetzt erstmal weg.
Ach, wieso das denn?
Weil wir gleich Besuch kriegen, da kommt der Holm Hümmler, den kenne ich noch von früher, und deswegen muss das Haus aufgeräumt werden, man will sich ja nicht blamieren, ne?
Aber wieso soll ich das machen?
Ja, wer hat sie denn liegen lassen?
Emil, bitte. Ja, du nimmst jetzt bitte alle Comics, die überall hier im Haus verstreut sind. Und dann passt du die ganz schnell zusammen und bringst die ganz dolle schnell in dein Zimmer. Das ist doch mal spannend.
Was soll denn das für ein pädagogischer Trick sein?
Keine Ahnung, aber ich habe gedacht, ich krieg dich damit. Wir versuchen es autoritär. Emil, bring die Comics jetzt in dein Zimmer.
Sonst gibt's keine Leckbatterien mehr.
Ab dafür. So sieht's aus. So, mach.
Na gut. Aber wer ist überhaupt dieser Holm?
Ja, das ist ein alter Kollege von mir, damals, als wir noch an der Uni waren. Ja, und da haben wir oft nette Sachen zusammen gemacht. Damals an der Uni.
Als die Welt noch schwarz-weiß war, oder wie?
Richtig.
Ihr Emil, fuck mal dein Kram. So. Aber jetzt mal ohne Mist, Herr Professor, der Herr Hümmler, der dann gleich kommt, ja? Ne? Sagen Sie mal, Sie waren zusammen auf der Universität und hatten da, ich sag mal, physikalischen Spaß, oder um was ging's da?
Der Holm ist, der war damals an der Uni auch Physiker, genau. Jetzt schreibt er Bücher.
Okay, gut. Ja. Der eine schreibt Bücher und der andere.
Da haben wir Sachen zusammen gemacht. Dies und das, ne?
Ah, und jenes vermutlich auch noch.
Ja, und das auch. Ach, guck mal, es hat geklingelt. Ich mach mal auf. Ja, guck mal! Der Holm, alten Kollege.
Nee.
Jawohl, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen.
Du ist ja überhaupt nicht älter geworden, Mensch. Das ist ja toll. Nee, ne?
Ja, ich sah immer so aus. Komm rein, wie ist es, Junge? Wie soll's sein? Soll ich dir einen Tee machen? Wie früher?
Ja, also.
Das muss der Holm sein. Hallo, ich bin André.
Hallo,
ja,
hallo André.
Ich bin der Jörg. Hallo, Holm. Hallo.
Hallo. Ja, Jörg?
Ja. Wir wohnen hier so zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie die Umstände kennen, aber.
Ja.
Also, irgendwie siehst du 100 Jahre jünger aus als unser Professor. Kaum zu glauben, dass ihr Studienkollegen seid.
Ja, also wir waren halt beide an der Uni. Also,
ja, genau, an der Uni waren wir. Richtig.
Ja. Aber das mit dem Tee, das war tatsächlich keine schlechte Idee. Also.
Ne?
Ja. So, jetzt sind alle Comics weg. Ach, da ist er ja. Hallo, Holm. Ich bin Emil.
Hallo. Ihr habt einen Roboter?
Ja. Du bist ein Physiker, ne? Und Physiker, die machen ja auch viel mit Mathematik. Da hab ich einen ganz tollen Witz.
Oh Gott.
Einen ganz tollen Mathematiker.
Jetzt lass doch mal den Mann in Ruhe.
Also warum können Seeräuber den Flächeninhalt eines Kreises nicht ausrechnen?
Was? Aber
ja, weil sie Piraten.
Das habe ich nicht verstanden.
Piraten. Also
an Piraten.
Wenn ich Piraten.
Piraten, die Pi.
3,14, weil du gibst ja nichts zu raten.
Nee, Herr Professor, ich glaube, Sie müssen da noch mal so ein bisschen an der KI unseres Roboters.
Die besten Witze sind die, die man lange erklären muss.
Ja. Ich glaube, ich muss da wirklich noch mal dran schrauben an der KI. Das gibt es da gar nicht.
Aber, also, er denkt sich diese Witze selbst aus? Also
Ja.
Das ist verdammt beeindruckend. Also,
er macht auch sonst noch viele interessante Sachen.
Ich glaube, den hat er von YouTube.
Nein, wo ist der? Wo habt ihr den Roboter her? Also,
ach, den habe ich gebaut. Ja, ich habe die KI habe ich auch selbst geschrieben.
Was qualmt und hüpft über die Wiese? Was? Ein Kaminchen.
Also, der war gut. Den hab ich auch noch schon lange nicht mehr gehört.
Seit wann baust du Roboter? Das hast du früher nicht gemacht.
Nein, das war erst nach unserer Uni-Zeit. Da habe ich damit angefangen. Und ich habe die KI habe ich dann auch irgendwann selbst geschrieben. Aber mehr schlecht als recht, wie man sieht.
Also, das ist aber schon, das übersteigt aber schon alles, was ich so an KI kenne. Das ist schon beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend.
Jo, aber wenn ich hier schon keine Witze erzählen darf, wie ist es denn mit Comics hier? Also ich habe ja jetzt hier, ich musste die gerade alle wegräumen, aber zum Beispiel hier der neueste Spider-Man-Holm. Kennst du den schon?
Ach Junge, jetzt lass den Mann doch erstmal ankommen, meine Güte.
Naja, also ich habe...
Er hat ja sogar noch die Jacke an.
Und außerdem ist das nicht dein Besuch.
Ja, und vielleicht interessiert das den...
Aber ich glaube schon, dass der Comics mag. Jetzt lass doch den Holm auch mal zu Wort kommen.
Im Fernsehen habe ich sowas früher schon ganz gerne mal geguckt, aber, so Comics, so richtig.
Also, in meinem Zimmer, ich musste vorhin alles wegräumen, aber ich habe sogar die Erstausgabe von 1974 von Die Spinne, also Spider-Man.
Was ist die denn her?
Ja, die habe ich in der Rota gegen einen 8086-Prozessor von 1979 getauscht.
Was? Wie jetzt?
Ja, mit Caliban. Der kommt nämlich aus Russland und soll demnächst in einem Atomkraftwerk zur Wartung eingesetzt werden.
Hör mal, bist du bekloppt? Weißt du überhaupt, was das Ding wert ist? Die Prozessorreihe, ne? Die war ja ganz besonders resistent gegenüber elektromagnetische Strahlung, mein Gott. Ja.
Ja, doch, die alten Dinger, die konnten schon ein paar Gammas ab, ja, doch, das...
Naja, aber es hat immerhin für den ersten Spider-Man gereicht. Aber
Moment mal, ich suche doch meine schon seit Tagen, ich hatte doch einen im Regal liegen, wo ist der eigentlich?
Also man unterstützt ja, wo man kann, der Caliban, der hat sich total gefreut und das ist ja ein uraltes Robotergesetz, dass man allen helfen soll, also das... Robotergesetz, das ich gerade erfunden habe. Keine Ahnung, wo dein Prozessor jetzt abgeblieben sein könnte. Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Nee,
kann ich mir nicht vorstellen.
Komisch, hier verschwindet echt alles.
Ist halt... meine Güte. Ja, doch, komm, Holmann, geh halt mit. Lass ihm die Comics zeigen. Meine Güte.
Ja, also ich sag mal, so eine Erstausgabe ist ja schon...
Ja, mach schon. Ja, geh.
Ja, geht ihr mal.
Ich mach Tee.
Ja, und ich drück mal auf den roten Knopf.
Das ultimative Geräuscherätsel.
Machen wir uns mal nichts vor. Also, die zwei sind jetzt in Emils Zimmer. Das heißt also, die ganze Geschichte, wie... Nehmen jetzt lecker Kuchen und Tee ein und Gebäck irgendwie hier im Wohnzimmer ist irgendwie ein bisschen durch. Oder die kriegen wir jetzt nicht mehr hier zurück. Also, und wir müssen ja auch Holm vor Emil retten. Also, das geht ja auch nicht, ne?
Der hat aber jetzt aber auch rumgenervt, ne?
Das ist ja auch peinlich so ein bisschen gegenüber unserem Gast.
Ja, dann lass uns doch mal hinterher jetzt da.
Ja, komm.
Und den Holm da mal erretten. Das ist ja schrecklich sonst.
Ja, hier ist es aber gemütlich. Mein Gott, was sind hier viele Comics drin.
Ja. Na, ihr zwei habt ihr jetzt schon eure Comic-Leidenschaft miteinander austauschen können, ne?
Ja, hier zum Beispiel auch mein Stapel Superman-Comics.
Mhm. Ja, weil Superman, jetzt mal ehrlich, das ist doch totaler Quatsch. Ich fand das immer ein bisschen Kappes, also Lois Lane zum Beispiel, ja, also die Journalistin, die fällt aus dem Hochhaus im freien Fall in Richtung Erde und im letzten Moment kommt Superman und fängt die auf.
Im
das
Flug.
Funktioniert doch nie im Leben.
Realistisch ist das ja alles nicht. Aber na gut, Superman, wenn man sagt, Superman ist halt nicht einfach ein Mensch, Superman kann fliegen.
Das nehmen wir jetzt mal an. Ja. Der kommt, ist tatsächlich ein Außerirdischer.
Der, ja, ja. Aber sie ist ein Mensch, oder?
Ja, ja.
Sie ist ein Mensch, genau, genau. Und es geht darum, dass seine Freundin, also da ist es, glaube ich, schon nicht seine Freundin, Lois Lane, fällt, glaube ich, aus einem Flugzeug raus. Und Superman fängt die quasi auf und schießt dann irgendwie mit ihr in den Armen wieder weg. Ne? Also nicht schießt weg, fliegt weiter. Ne? Und jetzt haben wir ja hier einen Physiker mit am Start, also so einen richtigen, also jemand, der sich vielleicht ein bisschen mehr mit diesen physikalischen Zusammenhängen auskennt. Und da stellt sich doch die großartige Frage, geht das denn überhaupt, dass der Superman seine Fastfreundin auffängt in der Luft?
Ja, also gehen wird das schon. Die Frage ist, ob sie das überlebt. Also,
Ja.
Wieso soll die das denn nicht überleben?
Ja, dann fängt die doch auf, mein Gott. Die klatscht ja nicht auf den Boden.
Naja, aber dafür klatscht sie halt auf ihn, also oder auf seine Arme, wenn er sie mit den Armen auffängt.
Naja, muss sie ja irgendwie bremsen.
Er fliegt ja geradeaus weiter und damit sind seine Arme ja eigentlich genauso fest wie der Erdboden. Und
ach so, da ist gar kein Unterschied. Ah. Aber was müsste Superman denn machen, um das irgendwie aufzufangen, im wahrsten Sinne des Wortes? Naja,
eigentlich müsste er ein Stück mitfallen und sie dann langsam abbremsen. Dann wäre das realistisch. Ja, genau. Aber wenn er so gerade durchfliegt, dann ist es eigentlich egal, ob sie auf den Erdboden aufschlägt oder auf seine Arme. Das nützt ihr alles nichts.
Ja. Also es ist nicht die Geschwindigkeit, die einen tötet, sondern das plötzliche Anhalten.
Das sowieso, ja. Also im Prinzip ist es die Frage, je schneller ich etwas anhalte, desto größer sind die Kräfte, die dabei auftreten.
Ja, da merkt man ganz klar den Physiker, da sind Kräfte am Werk.
Das ist ganz einfache Mechanik.
Aber wie wäre denn das mit Spider-Man? Das müsste doch gehen. Der macht das doch mit so einem Netz. Ja,
genau. Der schießt Netz. Hm.
Oder so wie im Zirkus, wenn da die Leute irgendwie von oben in so ein Netz reinspringen, dann federt das Netz ja auch immer so mit und dann schleudern die nochmal hoch, fallen nochmal runter und dann springen die dann auf einmal auf den Boden und machen Tara im Zirkus. Ne?
Ja, das ist das Entscheidende. Das Netz muss federn.
Ah.
Wenn ihr jemanden habt, der Bungee springt zum Beispiel, dann bremst das Seil einen ja auch langsam ab. Und das ist das Entscheidende. Also es muss halt federn. Wenn man statt Netz irgendwie ein Eisengitter dahin machen würde, wäre das auch nicht hilfreich.
Ja, so macht Spider-Man das ja dann auch. Ne? Mit dem, der schießt seine Netze ab und die bilden dann ein Auffangnetz, wo man dann reinfällt.
Also die Netze von Spider-Man sind elastisch.
Ja, elastisch und auch trotzdem fest.
Dann, ja.
Und die Arme von Superman? Die sind nicht elastisch. Das heißt also, die arme Lois Lane würde normalerweise bumm auf seine Hände fallen.
Ja, also ich alle Knochen.
Und wenn sie das überlebt, dann wird es nämlich nochmal spannend, weil, wenn ich mich richtig erinnere, schießt dann Superman nochmal zur Seite weg.
Ja, der fängt sich quasi im Flug auf, ne?
Im Flug auf und schießt nochmal in die andere Richtung.
Ja.
Die arme Frau, also da.
Und dann knallt sie ihm erstmal ins Gesicht, wenn er da weiterfliegt. Also,
ja, genau.
Also selbst wenn man annimmt, dass der das alles könnte mit seinen Superkräften, stimmt die Physik irgendwie einfach nicht im Superman-Comic.
Ja. Stimmt.
Okay.
Bei Spider-Man schon eher.
Bei Spider-Man schon eher, ja.
Ist das grundsätzlich so in Filmen oder in Superhelden-Geschichten?
Dass Dinge nicht funktionieren. Ja, zum Beispiel habe ich schon mal gesehen in so einem James-Bond-Film, das ist so ein Agentenfilm, da haben die im Flugzeug geschossen. Und in einem Flugzeug ist ja irgendwie andere Luftverhältnisse wie außerhalb des Flugzeugs. Und dann haben sich dann die Luftverhältnisse von außen mit denen innen ausgeglichen.
Wieso ist da eine andere Luft drin?
Vielleicht kann uns das der Holm erklären. Ja. Vielleicht kann uns das besser erklären.
Ja, gut. Also im Flugzeug schießen ist erstmal keine gute Idee. Also und zwar
schießen ist ja sowieso grundsätzlich keine gute
Idee. Das kann man jetzt auch sagen. Aber also normalerweise ist das Schießen ja immer nur schlecht für den, auf den man schießt. Im Flugzeug ist das Schießen schlecht für jeden, der da drin sitzt.
Ja.
Und das liegt einfach daran, dass je weiter man nach oben kommt, und das merkt man eben auch, wenn man auf den Berg fährt, desto niedriger wird der Luftdruck. Deswegen fangen dann die Ohren an zu knacken, wenn man mit dem Auto auf den Berg fährt und die Ohren tun ein bisschen weh, wenn man wieder runterfährt. Das ist, weil der Luftdruck oben auf dem Berg niedriger ist als unten. Und das ist so.
Ja, aber bei mir knacken doch zum Beispiel die Ohren, wenn ich zum Beispiel tauchen gehe oder so.
Ja, unter Wasser hast du dann den Wasserdruck, der ist noch stärker. Als
ach so, das ist noch stärker, deshalb knackt. Das ach so, es gibt also immer, das drückt quasi so auf mein Trommelfell oder so, ne? Wie so.
Und das heißt, die Luft, die jetzt um mich rum ist, die drückt auch auf meine Ohren und auf mich drauf?
Die Luft drückt ständig auf uns drauf, genau. Ziemlich heftig sogar. Und wenn wir jetzt weiter nach oben kommen, je weiter wir nach oben gehen, desto weniger drückt die Luft und desto dünner wird die Luft eben auch.
Weil weniger Luft über uns drüber ist.
Weil weniger Luft über uns drüber ist. Und gleichzeitig, dadurch, dass der Luftdruck nachlässt, wenn wir atmen, kriegen wir auch weniger Sauerstoff mit. Das heißt, wenn man nach oben, wenn man auf einem Berg ist, dann kommt man schneller außer Atem, als wenn man unten ist.
Ja, der Professor, der kommt aber auch außer Atem, auch wenn er nur die Treppe hochgeht.
Ja, ja. Aber im Flugzeug muss aber dann der Druck dann ausgeglichen werden, damit wir dann auch alle einigermaßen atmen können. Weil der Druck Ausgleich da gemacht wird, dann kriegen wir auch dieses Knacken in den Ohren.
Ja, also im Flugzeug ist es ja so. Also das Flugzeug, wenn das Flugzeug anfängt aufzusteigen, dann sinkt der Luftdruck im Flugzeug auch erstmal ein bisschen mit.
Ja.
So bis zu einer Höhe von ungefähr 3000 Meter. Also so ein hoher Berg. Mhm. Weil auf dem hohen Berg kann man noch vernünftig atmen und im Flugzeug macht man ja normalerweise auch keinen Sport, da sitzt man.
Ja.
Das geht also bis zu einer Höhe von 3000 Metern funktioniert das noch, dass das der Druck im Flugzeug der gleiche ist wie der Druck außen. Und wenn das Flugzeug dann höher aufsteigt als 3000 Meter, dann hält man den Luftdruck im Flugzeug konstant und außen wird er immer niedriger. Das heißt, wenn man über 3000 Meter fliegt, ist der Luftdruck im Flugzeug höher als draußen.
Ah, jetzt, und konstant heißt gleichbleibend.
Und das ist genau das Problem, weshalb man kein Loch in das Flugzeug machen darf.
Dann gleicht sich also wenn man dann ein Loch in die Hülle von dem Flugzeug schießt, dann gleicht sich der Druck aus.
Genau, und vor allen Dingen, wenn das Loch relativ groß ist, dann gleicht sich der Druck sehr, sehr schnell aus. Also das dauert im Normalfall, wenn es ein ganz kleines Loch ist, kann das natürlich länger dauern. Mhm. Aber wenn das Loch irgendwie so groß ist wie ein Fenster, in den Filmen sind die Löcher ja meistens dann so groß, dass man gleich rausfliegen kann.
Ja, davon nicht.
Dann würde sich der Luftdruck ganz, ganz schnell ausgleichen. Okay. Das wäre dann so nach 1-2 Sekunden, wäre das alles schon passiert. Und dann hat man drinnen den gleichen Luftdruck wie außen. Das nennt man einen Druckverlust und dann kommen diese Masken von der Decke im Flugzeug, damit man wieder atmen kann.
Und Druckverlust, weil drinnen ist ja mehr Druck, künstlich mehr Druck, der da hergestellt wird und dann drückt die Luft einmal ganz schnell raus, dann macht das einmal Puff.
Genau.
Und dann
ist
der Druck wieder überall gleich.
Und dann ist der Druck drin der gleiche wie draußen und das ist aber nicht gut, wenn man drin sitzt. Deswegen braucht man dann halt diese Maske.
Ja, aber in dem Film, den ich gesehen habe, da wurde aber jemand durch so ein Loch durchgeschossen. Also der ist dann mit rausgeflogen. Das wurde dann immer größer, das Loch.
Das sieht immer spektakulär aus in dem Film. Wenn er irgendwann ein Loch in die Wand schießt, dann fliegt immer alles raus.
Ja, es gibt einen James-Bond-Film, da strömt dann irgendwie minutenlang die Luft durch dieses Fenster nach draußen und man fragt sich.
Genau, Herr Hümmler, den meinte ich. Genau, den meinte ich.
Als Physiker fragt man sich, wo kommt die ganze Luft eigentlich her? Weil so viele Luft ist in diesem Flugzeug ja gar nicht drin. Weil wie gesagt, wenn da ein Loch ist, das so groß ist wie ein ganzes Flugzeugfenster oder sogar so groß, dass ein Mensch da durchpasst, dann ist dieser Druckausgleich eine Frage von wirklich 1-2 Sekunden, dann ist das passiert. Und dann strömt da, dann hat man halt noch den Fahrtwind von außen, der ist auch doof, aber das ist dann halt so, wie wenn man beim Auto das Fenster aufmacht. Also das ist dann sehr, sehr laut aber grundsätzlich gibt es dann keinen Luftzug mehr nach außen. Also wenn irgendwas rausgeweht wird, dann sofort in dem Moment, wo das Fenster kaputt geht und nicht irgendwie eine halbe Minute
noch
später
Minuten
oder
lang.
So. Das kann genau, nicht, das geht
das
nicht.
Das finde ich total spannend, sich mal zu überlegen, was denn eigentlich so in der Popkultur, also in Filmen und Comics und so weiter, was da eigentlich realistisch und was da unrealistisch ist. Also wie ist denn das zum Beispiel bei Science-Fiction-Filmen, also sagen wir mal
Weltraumschlacht,
Star Wars oder so, oder Star Trek im Weltraum. Dann sagen wir mal Star Wars.
Ja, da knallen ja immer so die ganzen Raumschiffe durch die Gegend und wenn die sich gegenseitig bekämpfen oder abschießen oder so, Riesenrabums,
Da sind wir halt noch weiter draußen und da ist dann nicht nur der Luftdruck ganz niedrig, sondern ist dann natürlich gar keine Luft mehr.
Okay.
Und damit kannst
du. Da hat ja der Knall dann mehr Raum, um sich zu entfalten, ne?
Na Naja, da kann halt nichts knallen, weil Schall ist ja eine Schwingung der Luft. Und wenn halt keine Luft da ist, dann kann da auch kein Schall schwingen.
Würde das etwa bedeuten, dass wenn wir einen Science-Fiction-Film sehen und das eine Raumschiff auf das andere Raumschiff zielt und schießt und das andere Raumschiff dann auch noch explodiert und wir hören einen lauten Rums, dass man das gar nicht hören würde?
Also was man auf jeden Fall nicht hören würde, das wäre so dieses Zischen von irgendwelchen Strahlen und ähnlichen Dingen.
Ah ja.
Also einen Rums könnte man, was theoretisch sein könnte, ist natürlich, wenn in dem Moment, wo das Raumschiff explodiert, irgendwelche Teilchen angeflogen kommen oder irgendwelche Trümmer angeflogen kommen oder irgendwelche Strahlung kommt und das trifft unser eigenes Schiff, dass dann sozusagen der Rums auf unserem eigenen Schiff entsteht, dadurch, dass wir von irgendwas, was da zurückkommt, getroffen werden.
Okay.
Aber Schall tatsächlich, Schallwellen von dem anderen Raumschiff können definitiv nicht zu uns kommen.
Nee. Ja, ja. Und machen die das nicht oder und lassen die das in den Filmen knallen, weil die zu doof sind und das nicht wissen?
Ja, die wissen das schon.
Aber es ist einfach schöner.
Ja,
wisst ihr, was ich meine?
Spannender, also weil es ist Krawumm
und ein
unheimliches Getöse und man freut sich, man hat Spaß im Kino. Gibt natürlich auch Filme, wo das realistisch dargestellt wird.
Naja, aber mal egal. Aber es geht doch um, letztendlich geht es doch um sowas, dass es mal zischt und mal bumm macht und dann ihr als Physiker. Ja,
stellt euch mal vor, es ist total, da ist ein wüster Kampf und die schießen aufeinander.
Und man
hört nichts.
Ja, wie lange das ist das denn?
Das wäre ja so wie ein Schweigepodcast.
Das geht irgendwie nicht, nee. Ja. Was ist denn mit den Lichtschwertern? Das habe ich mich schon immer gefragt.
Ja.
Ja, ich auch, ja.
Ja, das fragt sich
hier. Ja, gut, jetzt haben uns alle gefragt, aber Holm, du bist doch derjenige, der hier sich schon mit Laserkram auskennt, oder nicht? Ja, also ja. Den Professor muss man ja manchmal so Sachen gar nicht fragen. Nee, aber das ist eine andere Geschichte. Klappt das mit diesen Laserschwertern? Beziehungsweise Lichtschwerter heißen die. Die heißen nämlich gar nicht Laserschwerter, ne? Die heißen Lichtschwerter.
Ja, aber auch da ist natürlich die Frage, was soll das eigentlich sein? Also, wenn tatsächlich dieses Schwert aus Licht bestehen soll, dann ergibt das in mehrfacher Hinsicht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich Licht irgendwo rauskommen habe, dann breitet sich das ja erstens mit Lichtgeschwindigkeit aus und zweitens breitet sich das ja ins Unendliche aus. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Laserstrahl da drin hätte als Lichtschwert, dann wäre mein Schwert, was ich da habe, unendlich lang.
Also das
gibt
Problem,
gar nicht so eine Stange Licht.
Ja,
genau.
Ja. Nö. Also, du könntest natürlich eine Leuchtstoffröhre haben. Also wenn du so, aber die geht ja nicht so, die kann man ja nicht so, die wird ja nicht so plötzlich länger wie, also ja, das ergibt irgendwie auch keinen Sinn.
Ja, die haben Lichtschwerter und das soll ja Licht sein und die können auch damit gegeneinander kämpfen. Die Gegner haben beide ein Lichtschwert und wenn sie die gegeneinander schlagen, wie beim normalen Schwert, dann werden die dann auch abgefangen. Also das kann ja nicht funktionieren. Normalerweise müssten sich die Strahlen ja kreuzen.
Genau, ein Lichtstrahl geht einfach durch den anderen Lichtstrahl durch. Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn, dass die voneinander abprallen.
Also so wie wir das von den Taschenlampen kennen oder von anderen so Lichtdingern, die man so in der Hand halten kann, ne?
Genau.
Also ich finde ja sowieso Star Trek viel besser. Ist das denn vielleicht realistischer? Weil das kommt immer viel wissenschaftlicher um die Ecke, finde ich. Zumindest so Next Generation oder so.
Ja, sag mal, so mit diesem Warp-Antrieb, wie funktioniert der denn, der Herr Professor? Wie funktioniert der denn?
Der funktioniert sehr gut.
Ich glaube, wir müssen den Holm mal fragen. Der weiß das bestimmt.
Frag doch mal bitte den Holm, der kennt sich da bestens wieder aus.
Naja gut, also die Idee, also Warp ist ja Englisch und heißt ja sowas wie verbiegen oder verzerren oder sowas.
Ah.
Und also die Idee, wie das immer erklärt wird mit diesem Warp-Antrieb, und da haben sich tatsächlich Leute Gedanken darüber gemacht, ist, dass man die Raumzeit, also sozusagen den Weltraum selbst, irgendwie verbiegen könnte, sodass man sozusagen so eine Abkürzung durch den Weltraum schafft. Mhm. Also man bewegt sich eigentlich tatsächlich gar nicht so super schnell, sondern man hat tatsächlich eine Abkürzung. Man nimmt eine Abkürzung an einen anderen Ort und dadurch ist man für jemanden, der nicht die Abkürzung nimmt, halt wahnsinnig schnell.
Man faltet quasi den Raum zu sich hin. In der Art.
Ja, man verzerrt man.
Und dann faltet man den wieder auseinander, wenn man auf der anderen Seite ist.
Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Ja, also das so stellt man sich's vor. Oder man könnte auch sagen, man schafft ein künstliches Wurmloch. Das wäre im Prinzip, es ist die gleiche Idee.
Also in der Theorie könnte das also dann funktionieren.
Ja, das Problem ist, man bräuchte halt, also Punkt 1 weiß eigentlich keiner, wie das technisch funktionieren soll, dass man den Weltraum verbiegt. Und zum anderen, wenn es irgendwie funktionieren soll, bräuchte man dazu einfach wahnsinnig viel Energie. Wahnsinnig viel Energie. Ja. Und das, wo die herkommen soll, das weiß eben auch keiner. Insofern ist das alles, das mit dem Warp-Antrieb jetzt auch nicht so wirklich realistisch.
Klappt auch nicht,
Es ist eine gedankliche Spielerei. Also es gibt ja unter den Physikern, es gibt ja Experimentalphysiker, die machen so richtig was und
die machen Experimente, ne?
Oder schreiben eine KI. Und dann gibt's halt theoretische Physiker, die überlegen sich, wie theoretisch die Welt sein könnte. Und dann überlegt man sich, wie man Experimente macht, um das zu überprüfen. Aber zu diesem Warp-Antrieb gibt's halt sozusagen nur theoretische Ideen, aber keine Ahnung, wie man sowas
macht. Ja, aber jetzt mal unter uns vier und einem Elektrogehirn. Beamen muss doch funktionieren. Uns fehlt halt nur noch so ein bisschen Zeit, bis wir hier so stehen und sagen, diese Tasse Tee soll jetzt in die Küche zurück gebeamt werden. Das müsste doch funktionieren, oder nicht?
Das wäre auch praktisch zum Comics aufräumen.
Ja, aber das ist doch quasi das gleiche Problem mit dem Warp-Antrieb. Man bräuchte da auch jede Menge Energie für.
Ja, nicht nur das. Also da gibt es, glaube ich, noch viel mehr andere Probleme. Ja, also mit dem Beamen. Wisst ihr, warum in Star Trek das Beamen aufgetaucht ist?
Erzähl!
Also in dem Film oder in der Serie oder sowas.
Ja,
also,
als sie die erste Star Trek-Serie gedreht haben, damit die nicht landen müssen. Sonst müssten die ja jedes Mal, wenn die auf einem Planeten ankommen, müssten die ja so ein Tochterraumschiff runterschicken und das müsste unten landen. Mhm. Und dann müsste man sich überlegen, wie man von dem Planeten wieder hochkommt. Das ist nämlich technisch auch gar nicht so einfach.
Ach.
Und um das zu umgehen, hat man sich halt überlegt, ja, die werden da runtergebeamt. Und dann ist das
Problem. Ach so, die Leute, die sich das ausgedacht haben alles.
Ja, das war zu teuer.
Die Drehbuchschreiber und die Leute.
Der Gene Roddenberry, der Star Trek erfunden hat, der musste sich halt Lösungen für solche Sachen überlegen. Die seine Drehbuchautoren dann im Detail umgesetzt haben.
Ja, das war halt sehr teuer. Ne? Das war später in späteren Serien war es dann einfacher, solche Sequenzen zu drehen, wenn sie mit dem Shuttle auf einem Planeten gelandet sind, als die Tricktechnik einfach fortgeschrittener war. Aber damals war es einfach so schweineteuer. Ne? Deswegen haben die das wohl so gemacht.
Also es wäre auch in der Realität, es wäre auch technisch, also das ist, wenn man weiß, wie die Mondlandung zum Beispiel abgelaufen ist, dann weiß man, wie schwierig das ist, irgendwo zu landen und da wieder hochzukommen.
Yeah.
Vor allen Dingen das wieder hochkommen, ohne da wahnsinnig viel Material und wahnsinnig viel Treibstoff zu verschwenden oder wahnsinnig viel Strahlung da unten zu produzieren.
Ja, aber wie sieht das jetzt mit dem Beamen, um dabei zu bleiben?
Naja, also die Idee beim Beamen ist ja, dass man sozusagen einen Menschen irgendwo in seine Einzelteile zerlegt.
Ja.
Die Information, welches Atom wo ist, schickt man dann über irgendeinen Funkkanal oder sowas nach unten und dann baut man das unten alles so wieder zusammen, dass es wieder funktioniert.
Ja, funktioniert halt.
Wie ein Riesenpuzzle.
Das,
mit mehr als 1000 Teilen.
Ja, also jetzt könnte
das ist so ein Auto, was man zerlegt und dann wieder zusammensetzt nach so einem Bauplan. Ja, genau. So stelle ich mir das vor.
Naja, also es ist, zunächst mal ist es ja nicht dasselbe Material, was man da unten verwendet, sondern man würde den da unten aus anderem Material wieder zusammenbauen. Insofern ist natürlich die Frage, ist es überhaupt noch derselbe, wenn er da unten ankommt?
Ja, wieso anderes Material? Kann ich nicht die gleiche Sorte Atome nehmen?
Ja, die gleiche Sorte schon, aber nicht dieselben Atome. Also wenn du nicht mehr aus denselben Atomen bestehst, bist du dann noch du?
Ich glaube,
Das ist aber schwer, darüber nachzudenken. Also ich würde ja sagen, wenn man meine KI kopiert,
dann ist das eine Kopie.
Bin ich dann noch derselbe?
Tja, weiß man nicht, ne?
Hier werden Probleme aufgeworfen in diesem Kinderpodcast.
Naja, aber es ist auch technisch weitaus problematischer, als man sich das vorstellt. Ja. Weil man müsste ja, ein Mensch ist ja ein wahnsinnig komplexes System. Und wenn man wirklich, in dem alles irgendwie mit allem zusammenhängt, also das ist in der Physik wird das ja alles beschrieben durch die Quantenmechanik und ein Mensch ist ein wahnsinnig komplexer quantenmechanischer Zustand, wenn man ihn als solchen auffassen will und steht auch noch ständig mit der Außenwelt in Verbindung. Das alles es ist schon mal gar nicht möglich, von jedem einzelnen Atom und in jedem einzelnen Atom, von jedem einzelnen Bestandteil dieses Atoms genau zu messen, wo es eigentlich gleichzeitig ist und wie es sich bewegt. Aber im Prinzip müsste man diese ganze Information von diesem einen lebenden Menschen da unten runterbringen, damit er dann ja auch weiterleben kann.
Aber vielleicht ist das ja irgendwann später mal möglich, das so genau zu messen. Ist das nicht möglich, weil unsere Messgeräte nicht genau genug sind?
Nee, das ist tatsächlich, also da haben wir tatsächlich Probleme mit physikalischen Prinzipien. Aha. Also was noch am ehesten ginge, wäre, wenn ich sozusagen, okay, wenn ich die Tasse irgendwie wegräumen will, dann, ja gut, aber dann müsste ich ja sozusagen nur so ungefähr die Tasse wieder so zusammensetzen, wie sie jetzt hier ist, weil ob jetzt zwei Atome da vertauscht sind oder an einer bisschen anderen
das
Stelle sind.
Das sieht man nicht, ne? Das sieht immer
noch aus wie eine Tasse am Ende und solange die Tasse nicht auseinanderbricht, also da ist das nicht ganz so schlimm, aber beim Menschen, wenn der da unten dasselbe wieder denken soll, wie das, was er hier oben gedacht hat, da muss ja wirklich alles ganz, 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 ganz genau stimmen. Und dann stößt
oder der Daumen ist auf einmal der kleine Finger oder umgedreht und das Herz ist an einer anderen Stelle oder sowas.
Ja. Naja, was wo ist, das denke ich, kriegt man noch am ehesten hin, aber wo gerade in welcher Zelle, welches Elektron sich gerade bewegt, wo, welche Impulse in den Nervenzellen drin sind, um deine Gedanken zu erfassen. Wir wissen ja noch nicht mal, wie das Gehirn so ganz genau funktioniert in sich. Und wir müssten wirklich von jeder einzelnen Nervenzelle eigentlich jeden einzelnen Zustand erfassen. Und das,
also ich merke schon, wenn es in Quantenphysik geht, dann ist das wahrscheinlich nicht nur für Kinder sehr, sehr schwer zu verstehen, ja. Für mich nämlich auch. Ich merke, da komme ich gar nicht so richtig mit, aber was ich da raushöre, ist, das ist nicht unbedingt ein Messfehler oder so, wenn man das nicht so genau bestimmen kann, sondern das ist sozusagen ein quantenphysikalisches Gesetz.
Ja, es gibt tatsächlich Dinge, die kann man gar nicht messen, weil die gar nicht so genau festgelegt sind. Oder wenn man sie misst, dann sind sie dadurch, dass man sie misst, macht man sie kaputt. Das gibt's auch.
Also. Und auch wenn ich das nicht so hundertprozentig verstehen kann, glaube ich dir jetzt einfach mal, dass das so ist und dass das physikalisch so nicht funktionieren kann, wie das da in der Serie gezeigt wird. Yeah.
Dann lasst uns doch mal was Einfacheres nehmen.
Ja.
Wir kennen doch vielleicht alle diesen Comic, wo dieser Kojote, in dem Fall wird er vielleicht von einem Säbelzahntiger gejagt.
Yeah.
Ja. Und der rennt von dem Säbelzahntiger weg, dann kommt eine Klippe und er rennt über die Klippe weg und bleibt in der Luft stehen und verharrt da kurz.
Weil er gar nicht merkt, dass da keine...
Weil er gar nicht merkt, ne? Dann laufen auch noch die Beine so mit.
Ja, ja, und dann guckt er erstmal nach unten, ne? Ja, dann merkt er, ach du Scheiße, pau!
Ja. Das ist sehr witzig, ja. Ja. Naja, also ein kleines bisschen ist es natürlich so, wenn man sich sehr, sehr schnell vorwärts bewegt, dann bewegt man sich, nachdem man über die Klippe gesprungen oder gelaufen ist, natürlich immer noch erstmal mit der gleichen Geschwindigkeit weiter vorwärts. Und nach unten wird man aber, die Schwerkraft beschleunigt einen dann natürlich nach unten. Das natürlich vom ersten Moment an. Aber es ist halt eine gleichmäßige Beschleunigung. Das heißt, im ersten Moment, wenn man über die Klippe fliegt, die erste Zeit bewegt man sich erstmal ganz langsam nach unten und dann eben immer, immer schneller. Das heißt, im ersten Moment fliegt man noch ziemlich geradeaus, natürlich nicht genau geradeaus. Und dann, je weiter man dann fliegt, desto weiter kommt man dann, bewegt man sich dann nach unten und desto schneller, je länger man in der Luft ist, desto schneller fällt man eben und irgendwann ist dann das Fallen das Wichtige. Und
was man auf jeden Fall da macht, ist blöd gucken.
Das ist ganz wichtig.
Aber das Ding mit diesem, das erinnert mich an einen Spruch, den viele wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, das mit der Hummel, wo man sagt, physikalisch kann eine Hummel überhaupt nicht fliegen, aber die Hummel weiß das nicht und deswegen kann die Hummel fliegen.
Ja, ja.
Das ist natürlich auch Unsinn. Also das haben tatsächlich mal Leute ausgerechnet, dass eine Hummel mit der Größe ihrer Flügel nicht fliegen könnte, wenn sie nicht mit den Flügeln schlagen würde. Aber das ist natürlich...
Aber macht sie ja.
Ja. Also die Hummel kann nicht deshalb fliegen, weil sie nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann, sondern die Hummel kann einfach deshalb fliegen, weil sie ihre Flügel bewegen kann. Und das...
Aber umgekehrt fällt der Kojote... Aber umgekehrt fällt der Kojote ja erstmal nicht runter, weil er nicht weiß, dass kein Boden unter seinen Füßen ist. Und dann guckt er doof und dann fällt er runter. Und das macht's doch eigentlich lustig, ja, oder? Ja, dass man weiß, die Physik ist eigentlich anders. Eigentlich müsste der längst runtergefallen sein. Aber der guckt erstmal noch doof, bevor er fällt.
Ja, also lustiger ist es so natürlich schon, ja. Es ist nicht richtig, aber es ist lustig.
Ja, vielleicht geht's aber auch manchmal einfach nur darum, dass sich Leute sowas ausdenken, ja, damit wir uns amüsieren.
Genau, darum geht's, um Unterhaltung, okay, ja, logisch.
Ja, aber bei Zeitreisen. Ja. Nehmen wir doch mal eine Zeitreise.
Ja,
ne?
Ja.
So. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal so eine Situation. Es gibt eine Maschine, da setze ich mich rein und dann drehe ich an so ein paar Knöpfen
wie
rum.
Wie bei Zurück in die Zukunft.
Und dann
sage
ich, ich will jetzt auf einem Konzert sein in 70er Jahren. Ne? So Woodstock, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Da wäre ich zum Beispiel gerne gewesen Schwein oder so. Ne? Kennt kein Mensch, ne? Sie vielleicht noch, Herr Professor. Ja. Sie kennen doch, Sie waren wahrscheinlich gehört persönlich noch in Woodstock. Ja, also. So.
Ja, du willst doch bloß nicht zugeben, was du damals gemacht hast.
Ja, genau, richtig.
Das will auch keiner Professor wissen, glaube ich.
Aber wir könnten ja mit einer Zeitmaschine mal hinfliegen und nachschauen.
Gucken, ob wir den Professor da treffen, ne?
Ja, vielleicht auch Frau Mutter, wer weiß.
Ja, ja.
Ja, aber wenn der Professor dann mit uns fliegen würde, dann
und
würde
er trifft
ihn
dann sich selbst?
Dann trifft er sich selber?
Ja, ja. Jetzt kommen wir wieder zu solchen Fragen, aber wir wollen ja eigentlich auch wissen, ob Zeitreise überhaupt funktioniert.
Ich sag mal so, wenn der Warp-Antrieb funktionieren würde, dann würden auch Zeitreisen funktionieren, weil man wenn man den Raum, also die Raumzeit so verbiegen kann, dass man von einem Ort an den anderen eine Abkürzung nehmen kann, dann könnte man genauso gut sich eine Abkürzung in eine andere Zeit bauen. Dann müsste man nur noch sehr genau gucken, wo man überhaupt in dieser anderen Zeit dann landet, weil natürlich, theoretisch könnte man damit auch an jeden beliebigen Ort springen und da muss man dann schon sehr genau steuern, weil...
Ja, und wenn der Ort sich dann weiter bewegt,
ja, ja,
in der Zeit...
Wenn die Erde natürlich nicht mehr da ist, wo sie damals war, dann wird's schwierig.
Der hängt der Zeitreisende mit seiner Zeitmaschine, ne? Der hängt dann im Weltraum, kriegt keine Luft mehr und ist tot. Ja,
da war nichts mit Woodstock und Konzert, ne, und den Professor treffen.
Ja. Ja. Aber andererseits, wenn man das Problem mit der Zeit, wenn man das Problem, wie man so durch die Raumzeit reist, schon so kontrolliert hat, dann wird man wahrscheinlich auch ausrechnen können, wo die Erde dann gerade sein müsste oder gewesen ist zu dem Zeitpunkt oder sein wird.
Also ich würde sagen, ihr zwei löst erstmal das Problem mit dem Warp-Antrieb und André und ich lösen das dann im Nachhinein mit der Zeitreise. Das wäre doch irgendwie kein Problem.
Nichts leichter als das.
Ja, das machen wir schon.
Aber es ist natürlich faszinierend. Das ist eine faszinierende Vorstellung, dass man woanders hinreisen kann. Und in gewisser Weise ist es halt auch wieder was, das macht halt spannende Geschichten. Vielleicht muss man für eine Geschichte manchmal einfach annehmen, dass Dinge anders sind, als sie tatsächlich sind und als sie tatsächlich funktionieren.
Ja, aber das wären doch dann die Geschichten, zum Beispiel bei Harry Potter oder so, ne? Kennt ihr doch auch, oder?
Ja, den
Zauberer.
Da muss man dann schon hinnehmen. Da gibt es eben halt Magie. Ne?
Bloß weil ihr Muggel seid, oder
ja,
wie?
Ja.
Und bei Harry Potter sitzen die zum Beispiel auf so einem Besen und fliegen rum. Hm.
Ja.
Jetzt stellen wir uns aber mal vor, so ein Besen, ne? So ein Besen, der würde tatsächlich fliegen. Ist ja Magie.
Ja.
Kann man auf so einem Besen wirklich sitzen, ohne irgendwie wegzurutschen, runterzufallen, ja, rumzuschickern
einfach
und so weiter?
Zu drehen. Ne, den Schwerpunkt so halten, dass du oben bleibst. Das ist doch, stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, eigentlich, wenn man sich überlegt, dieser Besen, der hält einen ja nur in einer Richtung. Und dann fliegt der und bewegt sich relativ schnell und beschleunigt auch mal. Also meistens beschleunigen die dann ja auch ganz schnell und fliegen ganz schnell um die Kurven. Und dass man da nicht runterfällt, ist...
Vielleicht muss man das einfach üben, auf so einem Besen zu sitzen. Also vielleicht auch mal an unsere ZuhörerInnen und überhaupt an alle. Und vielleicht erst mal üben. Ja?
Und wird man da zum nicht Beispiel mit dem Kopf nach unten hängen?
Ich glaube, das ist sogar die beste Möglichkeit, mit dem Besen zu reisen, ist mit dem Kopf nach unten. Besser geht's dann eigentlich gar nicht.
Das ist blöd zu landen so.
Ja, dann sollte man, unsere ZuhörerInnen könnte das ja mal ausprobieren auf dem Spielplatz. Da gibt es ja auch so Stangen, an denen man sich, an denen man rumtonen kann. Und da mal draufsetzen und gucken, ob man auch da, ob man da das Gleichgewicht halten kann. Das finde ich mal interessant.
Ja, drauf sitzen, das geht ja nur, solange die Stange fest ist. Aber dann, wenn es anfängt, dann mal ein bisschen zu wackeln. Und sich dann mal überlegen, die Stange würde jetzt plötzlich nach vorne wegfliegen oder zur Seite oder so.
Schwierig.
Also das, ja, Also da würde ich sagen, das ist dann, eigentlich ist das auf dem Besen sitzen bleiben, ist auch schon wieder Zauberei.
Ja.
Aber dann ist die Frage, wenn man ohnehin mit sich selber zaubert, warum braucht man dann den Besen noch?
Ja, aber Leute, wenn das alles Quatsch ist, ja, Weltraumgeschichten ja. sind Quatsch, ja. Comics sind Quatsch, ja. Harry Potter ist Quatsch. Ja. Warum guckt man sich das überhaupt an? Warum liest man das überhaupt? Warum gibt es solche Geschichten, wenn das doch alles Unsinn ist?
Weil wir alle Quatsch lieben. Aha. Wir brauchen auch mal Quatsch zwischendurch, damit wir uns unterhalten, damit wir auch mal ein bisschen was anderes erleben, eine andere Welt sehen.
Ja, aber dann denken sich die Menschen, die solche so Filme machen und so Bücher schreiben, die denken sich einfach die Sachen aus.
Ja, was denn sonst?
Ja, aber dann könnte man sich ja auch ausdenken, dass so ein Roboter mit Menschen zusammenleben und miteinander sprechen. Ja.
Am Ende noch einen Podcast aufnehmen oder so für und Kinder.
Gäste einladen.
Und die denken sich das dann vielleicht einfach nur aus.
Ja. Nein, glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist doch Quatsch.
Nein, das ist Quatsch.
Nee, das ist auch Quatsch. Das ist ja.
Liebe Leute, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, drück ich doch noch mal auf den roten Knopf.
Die ultimative Geräuscherätselauflösung.
Wisst ihr, was das war?
Du wirst es uns sicher verraten.
Also das war jetzt eine Leuchtstoffröhre. Wisst ihr, wo so Leuchtstoffröhren zum Beispiel sind?
In der Schule.
In der Schule zum Beispiel an der Decke, ne? Und wenn man den Lichtschalter anmacht und da kommt Spannung an, dann machen die so einen komischen Klang. Also die Leuchtstoffröhren nicht, das ist das Vorschaltgerät, aber das ist jetzt mal egal. Und dann machen die so ein Geräusch. Ja, und das war das Geräusch, wenn so eine Leuchtstoffröhre, zündet.
Jörg, das Geräusch, das macht tatsächlich die Leuchtstoffröhre. Das macht nicht der Stoff.
Tatsächlich? Okay.
Sehr gut.
Und in diesem Sinne würde ich mal Folgendes sagen. Seid ihr schlau?
Genau.